Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Flo vom Podcast Spaghetti Bolognese hier bei der JF in Berlin. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und neben mir sitzt natürlich mein guter Freund und Mitvolo Vincent. Hey Vincent.
Hallo.
Tja, heute sind wir natürlich langsam auch in Vorweihnachtsstimmung. Gestern war bei uns Nikolaustag vom Aufnahmetag, heute Mittwoch, der 7. Wir haben vor uns einen Haufen Themen. Unter anderem geht es um das Verbot des russischen Oppositionskanals Dožd in Lettland, um eine neue Studie der AOK zum Zustand der Familie in Krise und Not und um die Sendung Che Krömer mit dem berühmt-berüchtigten Comedian Kurt Krömer, die jetzt aber abgesetzt wurde. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Überblick über unsere Themen. Und dann am Ende kommt für uns noch das Weihnachtsessen heute, auf das wir uns freuen, der Jungfreiheit. Und ja, also ein voller Tag heute. Am besten, wir fangen gleich mal an. Vincent, wie geht's dir?
Den Umständen entsprechend ganz gut. Ich habe heute radikal verschlafen. Bin deutlich zu spät zur Arbeit gekommen, aber es wurde mir noch gerade so verziehen, Gott sei Dank.
Ja, nö, verschlafen. Habe ich schon mal verschlafen? Ich habe bestimmt schon mal verschlafen. Aber halt nicht radikal verschlafen. Ich habe einfach ganz normal verschlafen.
Ja, also wenn, dann richtig. Also wenn 10 Minuten zu spät kommen.
Eigentlich schläfst du immer noch, Vincent,
sei ehrlich. Bringt ja auch nichts. Dann lieber eine Stunde zu spät kommen und das aber nur einmal im Jahr. Das ist besser aufgeteilt als so Kollegen, die jedes Mal auf den letzten Drücker zur Arbeit kommen.
Die soll es auch geben. Aber natürlich nur gerüchteweise. Und ich gehöre natürlich ganz bestimmt nicht dazu.
Natürlich nicht.
Ansonsten, Weihnachtsessen kommt. Freuen wir uns drauf. Freust du dich auch drauf, oder? Mal anstoßen, klar. Schön was essen gehen zusammen mit den Kollegen. Macht man ja dann auch nicht so häufig. Das sind ja dann auch so Momente, auf die man sich dann auch freut, dass man mal ein bisschen Revue passieren lässt. Für mich das erste Mal, für dich ja auch, Vincent. Ja. Wir sind ja jetzt beide Volos und das letzte Jahr, du warst jetzt noch nicht dabei, aber ist es halt zwangsweise quasi so hinten runtergefallen. Da wollten wir das nämlich eigentlich machen, aber dann kamen wieder die Corona-Maßnahmen und haben halt, wie so oft, alles kaputt gemacht, in gewisser Weise. Und dann hat aber gleichzeitig auch, ich bin mir gar nicht sicher, es ist.
Nee, also ich würde da jetzt an der Stelle mal einhaken.
Okay.
Wir können froh sein, dass wir nicht alle gestorben sind und die wollten nur das Beste für uns. Und wärt ihr da letztes Jahr essen gegangen, wer weiß, was da alles hätte passieren können. Da hätte sich jemand noch einen Schnupfen geholt.
Das Ärgerliche daran ist natürlich, dass wir als Firma trotzdem Corona bekommen haben. Wir hatten zwar nicht den Spaß, aber dann sind trotzdem alle ausgefallen. Ich weiß noch, da wurde mir als, 3 Monate war ich denn dabei, dann musste ich zu Hause bleiben, weil neben mir alle krank geworden sind. So, und das war dann relativ lustig, weil ich hatte damals auch keinen Rechner und habe dann so mit dem Handy die Meldung geschrieben.
Wow.
Das ist Einsatz, nicht? Ja.
Na gut.
Jetzt mal ungeschickte Überleitung, einfach in medias res gehen, in den Sachteil, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ja. Nee, also da hatten wir ja schon angekündigt, geht es jetzt um Dožd. Wer Dožd nicht kennt, das ist nicht schlimm. Das ist ein russischer Fernsehsender. Und das Besondere an Dožd ist einfach, der war schon immer relativ oppositionell und hat auch immer sehr kritisch auf bestimmte Entwicklungen in Russland geschaut und musste dann im Zuge der Invasion in der Ukraine eben auch nach Lettland quasi umsiedeln. Er wurde dann auch verboten. Er war vorher schon als ausländischer Agent gekennzeichnet, wenn ich mich nicht irre. Ausländischer Agent, das ist eine Kennzeichnung, die Organisationen in Russland erhalten, die auch vom Ausland finanziert werden. Das betrifft ganz, ganz viele Stiftungen. Das betrifft Zeitungen, Medien, Plattformen. Das betrifft aber auch irgendwelche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wenn ich nicht irre. Und die müssen dann wirklich, bevor sie irgendwas posten, machen, tun, immer sagen, ich bin ausländischer Agent. Das ist relativ, relativ interessant, wenn du jetzt zum Beispiel auf die Seite von Dožd gehst oder auch von Medusa, das ist ein anderes oppositionelles Nachrichtenportal in Russland, dann steht da wirklich jedem Beitrag, also auf Kurillisch natürlich, wir sind ausländische Agenten, wir sind finanziert, die müssen das selber quasi reklamieren. Und das ist natürlich, also so viel zu dem Stand des Mediums, bevor es dann quasi nach Lettland, da ist es nämlich dann hingegangen, umgesiedelt ist, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine, sind ja viele russische Medienmacher dann weggegangen quasi aus dem Land. Und die Nachricht, lange Rede, kurzer Sinn, auf die ich jetzt referieren wollte, ist, dass das Ding jetzt auch in Lettland verboten ist. Das heißt, die haben das jetzt auch dicht gemacht, die Behörden haben so gesagt, wir schließen jetzt erstmal, wir entziehen die Sendelizenz und auch den YouTube-Kanal. Der soll dann auch noch zugemacht werden. Und begründet wurde das mit der Bedrohung der nationalen Sicherheit, Vincent.
Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also dieser Sender ist selber extrem Putin-kritisch und
das galt kann man so in sagen.
Russland
genau.
als oppositionell.
Genau.
Und die Letten haben berechtigte Sorgen vor zu starkem russischen Einfluss in ihrem Land.
Das ist eine Interpretation, genau.
Aber warum stören die sich dann an einem oppositionellen russischen Sender?
Das ist nämlich eine Frage, die gut ist, denn eigentlich hatte Lettland viel damit geworben, auch tatsächlich für oppositionelle Medien machen. Russland kommt zu uns, hier in Riga könnt ihr arbeiten, Hauptstadt von Lettland, und hier könnt ihr kritisch über das Regime berichten. Jetzt gibt es da wohl einen Kurswechsel. Das Ganze hängt, glaube ich, auch so ein bisschen zusammen mit der Bevölkerungszusammensetzung von Lettland. Lettland ist ein sehr kleines Land, musst du wissen, das hat 1,9 Millionen Einwohner. Also das ist nicht mal Berlin, und davon sind aber dann doch 26% Russen. Das hängt zusammen mit der Sowjetunion. Damals wurde eine Bevölkerungspolitik auch betrieben, die eine Russifizierung teilweise zum Zweck hatte. Außerdem haben sich die einzelnen Bevölkerungsanteile in der damaligen Sowjetunion sowieso vermischt. Also geplant oder ungeplant, wenn du so ein riesen Land hast, dann ziehen die Leute halt auch um. Und das hat halt zu einem relativ großen Anteil von Russen auch in Lettland geführt. Und die Integration vieler Russen in der modernen lettischen Gesellschaft ist relativ schwierig. So gibt es zum Beispiel sogenannte Nichtbürgerpässe. Ist auch wieder eine lange Geschichte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben nicht alle lettischen Bürger einen lettischen Pass bekommen, sondern vor allem Russen haben ihn nicht bekommen. Woran das liegt, da kann man viel rätseln. Eine Erklärung lautet, man hat den Russen damals nicht getraut, man hat ihnen misstraut. Dieses Misstrauen ist bis heute so. Viele Russen fühlen sich ihrerseits natürlich auch ausgegrenzt. Jetzt im Sommer wurden massiv 120 mindestens Sowjetdenkmäler abgerissen. Die lettische Gesellschaft möchte sich von der sowjetischen Kultur und von dem sowjetischen Erbe mehr und mehr trennen. Das ist natürlich für viele Russen, deren Teil und deren Kultur und Vergangenheit das eben ist das schwierig. Und in diesem ganzen Mischmasch kann ich mir vorstellen, hat das auch mit Dosht eben dann, also Dosht heißt übrigens Regen auf Russisch, ist das dann auch mit Dosht passiert. Ist natürlich ein bisschen schwierig, zumal andere berühmte, wirklich wichtige oppositionelle Plattformen wie zum Beispiel Medusa, die sitzen auch, das ist eine Online-Plattform, die berichten auch super kritisch über die Regierung in Moskau. Die mussten auch weggehen aus Russland, und die haben jetzt tatsächlich relativ vorsichtig formuliert. Die haben gesagt, oh, danke, dass wir hier sein dürfen. Und
wo sind die jetzt?
Die sind auch in Riga, das ist ja das Problem. Okay. Und die haben jetzt, glaube ich, ein bisschen Angst, dass die jetzt auch verboten werden. Haben in der Erklärung auch das geäußert. Zitat, wir sind der Meinung, dass die Entscheidung Lettlands, Deutsch die Lizenz zu entziehen, unfair und falsch war. Zitat Ende. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Also das war so mit der Novaya Gazeta, wo dann auch der Friedensnobelpreisträger Muratov Chefredakteur war. Die haben ihr Erscheinen freiwillig eingestellt nach dem Februar in Russland. Aber das sind so die drei großen berühmten oppositionellen Medien gewesen. Also Dosht, Medusa und Novaya Gazeta. Und es ist schon interessant, dass sich da auch generell in Lettland so ein, wenn das denn passiert, dass dann zum Beispiel auch Medusa verboten wird, dann doch ein krasser Kurswechsel entsteht, wo man dann halt dann doch sagt, ja, ihr werdet halt verboten, weil ihr Russen seid, so, und das ist uns einfach zu heikel mit euch. Und das ist natürlich, muss man jetzt auch ehrlich sagen, ist meine Meinung, das ist einfach nur Wasser auf die Mühlen von Leuten, die sowieso sagen, Russen werden diskriminiert im Ausland, die sowjetische Kultur soll vernichtet werden. Und ja, ich finde es sehr schwierig.
Da würde ich kurz einhaken. ich kann verstehen, dass die Letten keine Lust haben, dass irgendwelche innerrussischen Konflikte auf ihrem Territorium ausgetragen werden. Ich finde zum Beispiel jetzt auch mit Blick auf Deutschland, ich kann verstehen, dass die Kurden für ihren Freiheitskampf in der Türkei sind. Ich habe aber auch keine Lust auf PKK-Demos auf deutschen Straßen. Also was geht mich das an, als jemand, der weder Türke noch Kurde ist? Genauso würde ich das bei den Letten sehen. Das ist natürlich extrem tragisch. Das ist vom Regen in die Traufe. Für die Journalisten tut es mir leid, aber ich kann das Vorgehen durchaus verstehen. Genau. Also die Russen haben jetzt auch nicht gerade viel dafür getan, die letzten Jahrzehnte schon sich beliebt zu machen im Baltikum. Mhm. Das ist natürlich dann auch eine erwartbare Reaktion, jetzt ohne dass ich das schön finde, aber
naja. Ja gut, es ist natürlich insofern schwieriger, als dass natürlich ganz rein formal auch der Ukraine-Krieg ja keine innerrussische Angelegenheit, sondern auch da eine Angelegenheit zwischen sowjetischen Nachfolgestaaten. Ne? Und genauso ist ja das Baltikum ist ja auch kein juristischer Nachfolger in dem Sinne, aber natürlich aus der Sowjetunion hervorgegangen. Und insofern ist das natürlich ein Abwicklungsprozess, der auch Ungerechtigkeiten beinhalten kann und wo man sich natürlich dann ehrlicherweise auch die Frage stellen muss, also ich zum Beispiel bin jetzt Ossi und will ich jetzt, dass meine in Anführungszeichen meine Vergangenheit eben als Ostdeutsche abgewickelt wird, dass irgendwelche Denkmäler abgerissen werden und dass wir jetzt sagen, so und jetzt räumen wir mal völlig auf mit der Ostgeschichte oder sind halt Sachen, die müssen sich halt Leute aus dem Ostblock stellen, fragen. Oder interpretieren wir die Geschichte eben, wie zum Beispiel das viele Russen machen, interpretieren wir die oben, egal wie man halt politisch ist, dass man aber die Geschichte trotzdem erstmal versucht anzunehmen. Und das ist halt ein Zwiespalt. Die Letten beantworten den offenbar anders als viele Russen. Und ich sehe da viel Konfliktpotenzial. Und ja, also ich würde mich da einfach der Medusa-Redaktion anschauen. Ich finde es auch nicht besonders intelligent, jetzt da mit der Planierraupe durch das Baltikum zu fahren. Und so wirklich gegen den Strich alles zu bürsten, das finde ich schwierig und das birgt natürlich auch viel Konfliktpotenzial.
Ja, das auf jeden Fall. Naja, nicht verboten, aber von der Sendung gegangen wurde Kurt Krömer.
Das war eine elegante Überleitung.
Kurt Krömer vom Dankeschön vom RBB. Der Mann hört jetzt auf. Und es ist schon eine interessante Nachricht, denke ich, ob man ihn mag oder nicht. Das war, glaube ich, eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten
Schee Krömer, ne?
Deutschlands. Genau, Schee Krömer hieß die Show. Der gute Mann wurde in Neukölln geboren und ist in Neukölln und Wedding aufgewachsen.
Das hört man auch.
Vater Tischler, Mutter Schneiderin. Mhm. Also man muss ihm lassen, das ist ein Emporkömmling. Der hat sich da seinen Status selber erarbeitet, zumindest am Anfang.
Arbeiterkind.
Ja, er hat über sich selber mal gesagt, ich sehe aus wie Leute, die seit 50 Jahren in der Stadtsparkasse Paderborn in einer leitenden Position arbeiten. Ein bisschen miefig und piefig, die aber dennoch den Punk verbreiten. Also bis auf das mit dem Punk würde ich jedes Wort davon unterschreiben, wie punkig man ist, wenn man sein Leben im Staatsfernsehen verbracht hat, sei mal dahingestellt, aber gut. Hat natürlich Preise ohne Ende gewonnen, Grimme-Preis, Deutschen Fernsehpreis und so weiter und hatte immer interessante Persönlichkeiten in seiner Sendung. Hat auch viel soziales Engagement beigetragen, hat sich offen zu seiner Depression bekannt und ist auch Schirmherr der, ich habe es gerade vor mir, ich glaube, der deutschen Depressionsliga, also
die deutsche Depressionsliga.
Ja, also das in allen Ehren, klar.
Das klingt wie eine Vereinigung von Superschurken, die Depression über Deutschland bringen wollen.
Ja, auch bekannt als Rundfunk. Naja.
du hast eine Rechnung mit dem offen, sehe ich schon.
Oh Gott, ja, wirklich.
Findest du die denn witzig?
Nee.
Echt? Also du kannst nicht lachen, wenn der redet. Ich finde das immer lustig, weil er hat so einen lustigen Berliner Akzent halt auch einfach.
Ja, nee, ich finde den furchtbar. Der hat bei seinem Abschiedsstatement gesagt, sein Bedarf an Arschlöchern ist jetzt gedeckt. Er hat dann noch auf Instagram natürlich nochmal nachgelegt und wörtlich geschrieben, liebe Kacknasen von der AfD, ich bin jetzt nicht mehr beim RBB. Staatsfunk-Clown, Zwangsgebühren, Systemling greift jetzt in meinem Fall nicht mehr. Fühlt euch gedrückt, ich hasse euch.
Ja, warum?
Ich dachte mal, solche Leute empfinden gar keinen Hass. Ich dachte, die sind für die Liebe.
Aber was ist denn passiert? Also warum ist der denn gegangen? Hat es einen Grund oder hat er einfach die Sicherung durchgemacht?
Nee, er meinte wohl, dass er die Show in der Form nicht mehr weiterführen können, dass er nicht mehr an das Konzept und so weiter glaubt und dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. das lief ja auch sehr erfolgreich. Kurt Krömer war lang so ein Feigenblatt. Wenn Leute den Rundfunk nicht mögen, hieß es immer, aber die haben die Sportschau und die haben Kurt Krömer. Der ist doch ganz lustig, oder?
Also, ich muss bekennen, ich kenne den tatsächlich nur so ein bisschen so nebenbei. Ich wollte mir immer was von dem angucken, weil ich wissen wollte, ob der Humor technisch witzig ist. Und ich fand den auch oberflächlich betrachtet immer ganz lustig. Aber ich habe mir nie was angeguckt. Also da musst du mich jetzt aufklären, Vince.
Naja, ist halt, was man im Rundfunk erwartet. Satire heißt, die Leute sagen alles, was sie genau so denken. Und wenn man sich darüber beschwert, heißt es ja, du Idiot, hast Satire halt nicht verstanden. Der hat halt immer absolute Kuschelinterviews gegeben mit Leuten, die politisch opportun waren. Und Leute wie Reichelt oder die Erika Steinbach oder so hatten keine Chance, bei dem in der Sendung zwei Sätze am Stück zu reden. Der besitzt doch die Chuzpe, den Julian Reichelt zu fragen, wie sich sein Sender finanziert. Seine YouTube-Show, wo Reichelt dann auch treffend geantwortet hat.
Das ist aber geil.
Sie sind nun wirklich nicht in der Position, Leuten Fragen zu ihrer Finanzierung zu stellen. Was ich lustig finde mit diesem hier AfD und Zwangsgebühren und so weiter, 35% der deutschen Bevölkerung sind für eine völlige Abschaffung des Rundfunks. Wenn man fragt nach harter Verschlankung, würde nicht ein Sender für ganz Deutschland und eine Website und so weiter reichen? Könnten wir nicht von 8 Milliarden im Jahr auf 50 Millionen runtergehen oder so, dann sind die Umfragen noch viel deutlicher. 35% sind mehr, als jede einzelne Bundestagspartei hat. Aber natürlich muss man Kritiker dieses korrupten Systems in irgendeine AfD-Ecke stellen. Das ist, also, ich kenne in meinem Freundeskreis, und mein Freundeskreis ist irgendwas zwischen unpolitisch und links, so klassische Berliner Millennials, ich kenne niemand, der das gerne bezahlt. Niemand, nicht mal meine linken Kumpels. Nicht mal den kann man noch erklären, wieso eine Frau Schlesinger mehr verdient als ein Bundeskanzler, wieso die irgendwelche grünen Wände in ihrem Büro hat für weiß ich nicht, wie viel Gorillions an Euro das gekostet hat. Also
Gorillions,
ist diese Leute sind so weit weg von der Realität. Der gute Ulf Poschardt von der Welt hat es auch nochmal schön getwittert. Der hat geschrieben, die Karriere von Kurt Krömer steht pars pro toto für den moralischen Hochmut, in Klammern alle anderen sind Arschlöcher, eines Milieus, das mit Zwangsgebühren finanziert, anfängt sich selbst zu langweilen.
Wen hat er denn aber mit Arschlöcher gemeint? Also hat er jetzt seinen eigenen Sender gemeint?
Nee, oder? Er hat immer gesagt, wir laden Freunde und Arschlöcher ein.
Ach so.
Wir sagen nicht, wer Freund und wer Arschloch
ist, was
immer nach 2 Minuten klar war, wenn er mit den Leuten geredet hat. Von dem Rundfunk zu Zeiten von irgendwie Günter Gauss, der völlig neutrale, hochintellektuelle Interviews mit Leuten geführt hat, wo man wirklich nicht sagen konnte, wenn der mit Rudi Dutschke und mit Franz Josef Strauß gesprochen hat, wem der von beiden politisch näher steht oder so, diesen neutralen Rundfunkjournalismus, der ist seit Jahren tot. Und Kurt Krömer war halt, der ist gut in seinem Fach, so, der hat schon Entertainment-Qualitäten, der ist charismatisch und so, aber ich fand das nie lustig, es war nie kritisch, es war nie unangenehm. Der würde lieber Spülmittel trinken, als mal den Mord von Illa Kirchberg anzusprechen und da mal eine grüne Politikerin ein bisschen festzunageln oder so. Der Typ war nie unbequem. Also ich finde, die deutsche Entertainment-Branche ist kein Deutsch schlechter dran, wenn der Mann aufhört.
Okay, gut, das ist doch ein gutes Schlusswort in dem Fall, oder? Ja. Was haben wir denn noch so im Gepäck? Die Familienstudie, ne?
Genau, du hast eine interessante Studie mitgebracht.
Genau, ich habe schon wieder die Überleitung verkackt, aber kein Problem, einfach weitermachen, als wäre nichts. Ich schüttel mal die Studie aus dem Ärmel, die hat die AOK erstellt, kam jetzt übers Wochenende, wenn ich mich nicht irre, rein in den Nachrichtenfeed. Und ja, die wollten einfach wissen, das Ganze ist seit 2007 wird das gemacht. Und das ist jetzt mittlerweile die 5. Studie und es geht einfach thematisch ganz groß betrachtet darum, wie Familien jetzt durch Krise, von Krise zu Krise taumeln, nicht? Und da ist jetzt auch nicht groß verwunderlich, dass es natürlich im Vergleich, die letzte Studie war 2018 zu 2018, nicht besonders besser geworden ist. Also unterm Strich kann man sagen, die Eltern haben jetzt mehr Geldsorgen, sie fangen auch an, mehr zu trinken, die Leute fangen tatsächlich auch wieder an, mehr zu rauchen. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, dass die Krise so schlimm ist.
Das war doch über Jahre rückläufig.
Dass diese Nichtraucherneurose, genau, naja klar, die Leute haben ja massenweise aufgehört.
Ja.
Und unter Eltern scheint es jetzt, wohlgemerkt bei Gelegenheitsrauchern, scheint sich das Ganze jetzt seit 2018 von 7% Gelegenheitsraucher in der Eltern, also bei den Eltern, auf 17% hochgesteigert zu haben. Die Zahlen sind alle so ein bisschen bisschen verrückt, von 6% auf 15% bei fast täglich Alkohol trinken. Wow. Und Geldsorgen von 27% 2018 zu 40%.
Wow.
Also Familien werden ordentlich durchgeschüttelt. Und das Interessante ist tatsächlich, gut, wer hätte gedacht, klar, sozioökonomischer Faktor ist ausschlaggebend, umso ärmer die Familie, umso gröber die Probleme. Aber das Interessante, wo die AOK auch wirklich immer wieder darauf hingewiesen hat, ist, dass einer der zentralen Faktoren, vor allem bei der Verschlechterung der Familienverhältnisse, der Punkt Aufmerksamkeit ist. Das heißt, Kinder bekommen kaum noch wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern. Die Eltern sitzen entweder da, daddeln am Handy, gucken Fernsehen, rechnen irgendwas durch, ob das Geld reicht, oder machen sich Sorgen, reden hier wegen Arbeit und so weiter und so fort. Und die Kinder kommen dabei immer mehr zu kurz. Denen ist das richtig wichtig, den Studien machen, die sagen, Leute, setzt euch hin, guckt mit euch, guckt euch mit den Kindern ein Buch an, lest denen was vor. Also am besten, man guckt sich nicht nur das Buch an, sondern liest auch da drin. lest das Buch vor, redet mit denen, nehmt die ernst, egal wie alt die sind. Und das war denen wirklich wichtig. Eine ganz seltsame, wenn ich mich recht erinnere, Sidepoint war, dass die Studienmacher moniert haben, dass eine Mehrheit der Eltern scheinbar immer noch davon überzeugt sei, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass eine klimagerechte, also in Anführungszeichen klimagerechte Ernährung gesundheitsschädlich sei. Und da habe ich mich kurz gefragt,
was ist eine
Klima? Ja, wenig,
vegan oder?
Ja, aber viel wenig Fleisch, viel, ich weiß nicht, stellst du dir vor, viel Gemüse natürlich, viele verschiedene Nüsse und Meerkornzeugs. Und scheinbar denken die Eltern in Deutschland immer noch, dass, oder denken die Eltern in Deutschland, dass wenn man, ich dachte immer, das ist so der Inbegriff von Gesundheit, ich dachte immer nur, das sei völlig klar. Und die Leute wollen es aber trotzdem nicht.
Ich glaube, das ist ein krasses Generationending. Also unsere Generation ist signifikant weniger Fleisch als unsere Eltern
100%ig,
im Durchschnitt.
100%. Das machen wir auch nicht nur wegen Klima, sondern auch einfach, weil das Essgewohnheiten sind, oder?
Ja, klar.
Also du bist ja jetzt nicht so boomermäßig unterwegs, dass du sagst, ich muss jetzt jeden Tag Fleisch haben. Sondern im Gegenteil. Du bist ja, oder?
Nee, also ich esse auf keinen Fall jeden Tag Fleisch.
Ja. Ne? Nö, ich finde das auch gar nicht mehr erstrebenswert. Ich weiß, ich mache mir jetzt hier gerade unbeliebt im Podcast, aber ehrlich gesagt muss ich jetzt hier nicht mehr jeden Tag Fleisch essen und mir reicht auch mal, weiß ich nicht, Gemüsepfanne, Kichererbsen. Jetzt habe ich schon zu viel gesagt, glaube ich. Stichwort arabische Küche. Ja, nee, aber ist natürlich trotzdem kein lustiges Thema. Ja.
Schlagen die denn irgendwelche Lösungen vor?
Naja, so die Krankenkassenlösungsvorschläge, das, was du, wenn du zum Arzt gehst und du weißt nicht, was du machen sollst im Wartezimmer, liest du dir eine Zeitung durch und da steht drinne: Sport, gemeinsam essen, geregelter Alltag, Aufmerksamkeit für Kinder. Das ist es schon. Also es ist so, das
sind eigentlich die Jordan Peterson-Weisheiten.
Ja, so ein bisschen. Und es ist halt auch so, okay, dann machen wir das jetzt alles und es wird trotzdem nicht besser. Weil es ist ja auch eine politische Frage. Und
das ist halt auch in der Lebensrealität von vielen Menschen gar nicht möglich. Also wenn vor allem beide Elternteile Vollzeit arbeiten, was heutzutage leider oftmals auch einfach nötig ist, weil man sich sonst eine Wohnung mit 3 Zimmern in einer großen deutschen Stadt kaum noch leisten kann.
Was auch normal ist, ja.
Da müssen 2 Gehälter reinkommen. Die Eltern sind platt nach einem Tag. Mhm. Und
natürlich, denn hast du halt ein Problem.
Und da dann irgendwie regelmäßig zusammen essen und kochen und Zeit verbringen, das ist auch schwierig. Also ich finde das ist gar nicht so leicht, da einfach dann irgendwie zu sagen, ja, die Eltern sind egoistisch und müssen sich überlegen, wenn sie Kinder bekommen. Ich meine, die ökonomische Situation ist einfach dramatisch schlechter geworden die letzten Jahre.
Ich weiß nicht, das mit dem Zeitverbringen, das sind so, oder gemeinsam essen, das ist ein bisschen schwierig. Da leuchtet mir immer wenig ein, wie man denn nicht gemeinsam essen kann. Also das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich glaube, hatte relativ Glück mit meiner Familie. Ich meine, bei uns war eigentlich immer gemeinsam essen und auch irgendwie manchmal, als ich noch kleiner war, natürlich auch vorlesen und so. Und aber natürlich gibt es Familien, wo das nicht möglich ist. Und dann ist halt die Frage so, also ja, vielleicht Kindergarten irgendwie oder Hort und so, da kriegen die Kinder dann Aufmerksamkeit. Also da würde ich dann tatsächlich mal eine Lanze brechen, dass man guckt irgendwie, ja, dann gib halt Familien, wenn sie es nicht hinbekommen, dann versuch sie halt aufzufangen irgendwie. Und
haben ja auch keine Kita-Plätze.
Eben, genau.
Das ist ja die nächste Baustelle.
Ja, und die, ich meine, selbst wenn die Eltern wollen würden, was natürlich auch für niemanden ein einfacher Schritt ist, seine Kinder irgendwie in die Obhut anderer Leute zu geben, geht es halt für oftmals einfach nicht, weil halt Kita-Plätze muss man sich 500 Jahre vorher anmelden, Hortplätze sind eh nicht da, Betreuung geht auch nicht und dann ist man halt 500 Jobs und dann bleibt halt nichts mehr für die Kinder. Also ich finde das schwierig. Also dann sollte man wenigstens, wenn die Arbeitswelt schon so ist, wie sie ist, sich wirklich darum bemühen, ordentliche Infrastruktur, damit die Kinder wenigstens von irgendwelchen Leuten aufgefangen werden. Was auch schon wieder schwierig ist, weil dann lernen die komische Sachen in der Schule.
Ja, richtig. Also dann, also wenn man sie dann zur LGBT-Kita in Berlin-Schöneberg schickt, ist ja, natürlich ist, auch genau, wieder problematisch.
Das ist einfach Mist. Das sind wirklich...
Und das sind halt, sorry, aber das sind direkte Folgen von linker Politik. Wir haben jetzt irgendwie seit den 68ern familienfeindliche Politik. Frauen wird gesagt, dass das Hausfrau sein und sich um Kinder kümmern total mittelalterlich ist. Zusätzlich haben wir wirtschaftliche Entwicklungen, die jetzt schwer sind, dafür jetzt eine Partei oder so verantwortlich zu sein. Das sind auch globale Phänomene. Aber dann kommen noch schlechtere wirtschaftliche Entwicklungen dazu. Und also unsere Bundesregierung scheint sich nicht gerade einen Haxen rauszureißen, um so die arbeitende Mehrheitsgesellschaft hier irgendwie zu entlasten oder hier irgendwie was für Kinder und die nächste Generation zu tun. Die reden immer von Nachhaltigkeit, aber mit Nachhaltigkeit sind irgendwelche CO2-Zertifikate gemeint und nicht, dass Kinder hier aufwachsen und die bestmögliche Bildung und die
das
bestmögliche Kindheit bekommen.
Ja,
so, das wird eher versucht, durch Zuwanderung zu kompensieren. Und Zustände in Schulen und in Kindergärten und so sind katastrophal, wo man hinblickt. Also
es ist eine schwierige
Situation. Ne?
Aber du hast natürlich auch recht mit deinem Punkt, dass man generell mal Familienförderung politisch auch neu denken muss, dass man gucken muss, du musst Anreize setzen für junge Familien. Du musst es auch ermöglichen, dass Leute einfach Familienmodelle auch wieder ausprobieren können, die traditionell sind. Dass man sagt, okay, dann bleibt die Mama halt mal zu Hause und wir fördern das aber auch politisch und so weiter und so fort. Das wird natürlich alles nicht gemacht und ich glaube, das ist ein sehr weites Feld.
Also jeder Politiker, der irgendwie sagt, Kinder wären Klimakiller und wenn schon Kinder, dann doch bitte maximal eins oder so, der sollte schallend von der Bühne gelacht werden. Stell dich mal, ich meine, das ist ein westliches Land mit Menschenrechten und so weiter, die leben jetzt nicht im Mittelalter, aber stell dich mal in Israel auf eine Bühne und verkünde sowas, die lachen dich aus. Und nicht mal nur die Orthodoxen, die 11 Kinder haben, sondern der durchschnittliche Israeli lacht dich aus. Oder probier das mal in der Türkei.
Kommen
wieder
so viele Kinder?
Ja.
Lustig.
Israel ist die einzige Industrienation mit wachsenden Geburtenraten.
Okay.
Aber wir haben eine Kinderfeindlichkeit und eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber Familien. Das ist schon erschreckend. Also wenn man irgendeine 20-Jährige oder einen 20-Jährigen, das betrifft auch die Männer, fragt, was sie so für Lebensziele haben, da kommt dann Karriere und Urlaub und Selbstverwirklichung und die neue Green Smoothie-Diät und dann an 17. Stelle irgendwann vielleicht auch mal Kinder. Also, und, das bleibt halt nicht folgenlos über mehrere Generationen.
Ja, klar. Tja, alles nicht so einfach. Wir müssen das noch irgendwie, ja, wir sind ja jetzt in dem Alter eigentlich, also mal gucken, wie wir das denn machen, Vince.
Ja, richtig. Nicht, dass wir hier Wasser predigen
ja,
und selber
eben.
Weinsorten.
Also der Kelch wird auch an uns gehen und dann müssen wir unseren Mann stehen.
Ich gründe einen Clan.
Du gründest einfach einen kriminellen Clan, ja?
Nicht kriminell, einfach nur ein Clan.
Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt schon zu viel gesagt wieder, ja.
Alles gut.
Ich weiß nicht, mal gucken, ob ich einen Clan gründe, einen Ossi-Clan höchstens. Ein Ossi-Clan wäre toll.
Das wäre geil.
Ja, das wäre schön. Gucken wir mal. Gucken wir, was denn unser Geschäftsmodell ist, was ist so ein ostdeutsches Geschäftsmodell? Was macht man da so?
Keine Ahnung.
Süßigkeiten klauen.
An der Trinkhalle rumlungern und fremde Fußballfans jagen.
Im Osten gibt's nicht so viele Trinkhallen. Da sitzt man dann gleich.
Stimmt, Trinkhalle ist eher NRW,
gleich,
ne?
Da ist man gleich vorm Aldi. Oder vorm Aldi oder Lidl.
Nix gegen Ossis. Bevor wir hier zu gemein werden, beenden wir das an dieser Stelle, würde ich sagen.
Du hast Angst, ja?
Ich will nicht, dass wir hier die ostdeutschen Zuschauer vergolden. Genau,
und das Scheiben eingeworfen werden.
Beziehungsweise die Mitteldeutschen. Wir haben letztens auch eine Mail bekommen wir haben einen wütenden Leserbrief bekommen von jemandem, der gesagt hat, Ostdeutsch ist ein politischer Begriff und
ja,
so.
Ja, ist auch ein politischer Begriff.
Ostdeutsche liegen eigentlich woanders. Und,
ja, aber es ist
das
halt
wäre Mitteldeutschland, wovon wir reden.
Nee, ich bin Ostdeutscher. Ich komme aus Ostdeutschland, nicht aus Mitteldeutschland. Das ist halt einfach historisches Phänomen. Das ist jüngere Vergangenheit. Das ist Zeitgeschichte.
Ja.
Und ich stelle mich jetzt nicht und sage, ich bin hier der Mittli.
Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, bis ich dann diese Mail bekommen hatte. Aber es ist immer interessant, wenn
das auch, das
Leser
hat,
sich auch mal einbringen.
Nein, es ist auch wichtig übrigens. Und wir bedanken uns natürlich auch für die Zuschrift. Und nichts ist schöner als Hörer- und Leserkontakt, weil wir dann auch mal so ein bisschen merken, wie es ankommt. Aber trotzdem bin und bleibe ich ein Herzensossi.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
In dem Sinne, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben beim nächsten Mal dann auch wieder spannende Themen für euch. Folgt der Jungen Freiheit auf Instagram, Facebook, Telegram. Besucht die Bibliothek des Konservatismus in Berlin.
Genau.
Kauft euch die Printzeitung
in
gut sortierten Zeitungsgeschäften. Denkt über ein Abo nach. Unterstützt kritischen, unabhängigen Journalismus.
Genau, ach, das besser könnte ich es gar nicht sagen.
Und Dankeschön. Und lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt frohen Mutes und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tüdelü.